Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Hobbymythologen da draußen, die unter einem Engel vor allem einen großgewachsenen Hühn mit Mantel und dicker Wumme verstehen. Ich bin der zauberhafte Filmengel Sergei, an meiner Seite der nicht weniger minder zauberhafte Dominik.
Danke, ich wurde noch nie als zauberhaft beschrieben, aber ich nehme das als Kompliment. Guten Tag.
Es gibt so viele Worte, die ich für dich habe, Dominik.
Okay, lass es einfach.
Dominik, hast du heute schon Endorphine ausgeschüttet?
Wir nehmen einen Samstag auf. Ich war einkaufen. Ich habe andere Dinge ausgeschüttet, aber keine Endorphine. Nee, habe ich nicht. Danke fürs Fragen. Und du? Selbst?
Ich? Als Vater schüttet man ja nur Stresshormone aus, oder? Das sind Endorphine.
Nee? Das sind die Glückshormone.
Ach ja, nein, natürlich. Genau, davon habe ich sehr viel ausgeschüttet
heute. Sehr gut. Als Vater hat man nur Glückshormone.
Genau. Und
beim Öffnen der Windel Glück. Pures braunes Glück.
Oder nachts geweckt werden, pure Lebensfreude. Aber vor allem, wenn du dann ins Gesicht guckst und sie dein Lächeln nachmachen, dann ist das alles wieder wett.
Absolut.
Endorphine ist aber ein guter Stichpunkt, darüber wird es heute gehen. Nicht nur das, sondern auch um Engel. Es wird heute ein bisschen religiös, oder, Dominik?
Minimal.
Minimal, genau. Aber zumindest möchte ich diesen Bogen schlagen zu unserem Filmquiz heute. Auch hier soll es um Engel gehen. Und zwar, ganz kurz, es geht um einen Engel, der dir die Aufgabe erteilt, zu auftragen und zu polieren. Das war's schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du drauf kommen wirst. Ich habe sehr an dich denken müssen bei dem Film.
Okay.
Und damit kommen wir auch schon zum eigentlichen Thema. Wir sprechen heute über Dark Angel. Und damit feiern wir unseren Einstand mit der schwedischen Faltenbirne Dolph Lundgren.
Hat jetzt nur etwa 26 Episoden gedauert, bis mal der gute Lundgren an die Reihe kommt. Sorry, Dolph.
Schande.
Hat anders zu tun. Wir haben zu viel zu tun.
Ist egal, hatte Vorrang.
Der Sergej musste mich zuerst noch durch ein paar Jackie Chan-Vehikel durchschleifen, dann noch durch Cowboy Bebop und dann noch durch den Mittleren Osten, keine Ahnung wo. Jetzt sind wir halt erst bei dir gelandet. Dauert ein bisschen bis Schweden.
Genau, wir müssen halt so ein bisschen das, wir dürfen ja nicht die guten Sachen sofort auf einmal verballern, ne?
Richtig,
man will ja
richtig.
Über viele Jahre hinweg, so wie der Spaß hier dauern soll, Freude haben an den Perlen, die wir noch auszugraben haben aus dieser alten Oldschool, früh 90er Jahre Zeit.
Richtig, richtig.
So, der Titel Dark Angel, das ist jetzt ja fast schon Allerweltstitel, denn es gibt ja schon vorher, gab es jede Menge Filme mit dem Titel und auch welche danach. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass Dark Angel zumindest im Falle des heutig besprochenen Filmes nur ein deutscher Titel wäre, der wie immer irgendwie prägnanter, kürzer und für den Deutschen besser auszusprechen ist als der vermeintliche Originaltitel I Come in Peace. Den habe ich lange Zeit für den Originaltitel gehalten, bis ich dann durch ein paar Recherchen festgestellt habe, dass doch Dark Angel der Originaltitel war und er durch irgendwelche rechte Probleme man auf I Come in Peace ausweichen musste.
Das ist ja logisch, oder? I Come in Peace, Dark Angel, das ist perfekt.
Naja, zumindest ist es nicht weit hergeholt. Ich meine, es ist ja der Leitspruch unserer Hauptfigur, unseres Engels, wenn du so möchtest. Und woran erinnert mich das eigentlich? Ein außerirdisches Wesen, das abends sagt, dass sie euch Frieden bringt.
Ich muss dann genau das Gleiche denken. Das ist natürlich für mich, also für mich, ich bringe euch Liebe.
Ich bringe euch Liebe.
Er bringt uns Liebe, brecht ihm die Beine.
Bringt ihn um.
Ich bringe euch Liebe. Er bringt uns Liebe, lasst ihn nicht entkommen.
Brecht ihm die Beine.
Das ist natürlich aus den Simpsons, diese großartige Akte X Episode aus der Staffel 6, 7, 8, 9, 10 irgendwo rum. Das war ganz,
ich müsste jetzt aufstehen, das nachgucken, aber ich werde jetzt einen Teufel tun.
Das ist natürlich ganz großartig. Das war noch aus der Simpsons Glanzzeit, aber hat wohl minimalsten Zusammenhang mit den Simpsons, nehme ich mal schwer an.
Ich möchte es auch bezweifeln, aber Es ist ja auch schön, wie oft wir immer wieder auf die Simpsons zurückkommen in dem Podcast.
Ja.
Das wird nicht das letzte Mal sein.
Das mache ich auch real.
Ich habe mir schon überlegt, in Zukunft jedes Filmrätsel in Form einer Simpsons-Szene zu beschreiben, weil die Simpsons ja jede Menge Filme quasi auf Filmreferenzen aufgegriffen haben. Könnte man auch machen. Egal. I Come in Peace, Dark Angel. Nicht zu verwechseln mit James Camerons Dark Angel. Ging ja auch vielen Leuten so. Wo fangen wir denn da an? Vielleicht wollen wir mal bei Dolph Lundgren anfangen und seinen Stellenwert damals, seinen Marktwert und wie er zu dem Film gekommen ist.
Der gute Dolph Lundgren, das ist eigentlich, da tut mir manchmal ein bisschen leid, denn wir sprechen von Jean-Claude Van Damme, wir sprechen von Sylvester Stallone und Schwarzenegger, das sind die Könige des Action-Kinos gewesen. Seagal. Von Lundgren spricht man nicht so oft. Schade eigentlich, oder?
Das ist eigentlich sehr schade, insofern, dass er eigentlich ein sehr, sehr charmanter, großgewachsener Hühner ist. Also auch ein unfassbar intelligenter Mann, der, was hat er? Ein Doctor Degree in Chemical Engineering?
Hat er, ja.
Er hat ja mal, es gibt so ein schönes Video, wo er auf irgendeiner schwedischen Samstagabendshow ist er aufgetreten und hat erstmal irgendwie innerhalb von 2 Minuten irgendwie all seine Talente präsentiert, indem er hier irgendwie ein paar Karate-Moves gezeigt hat, dann hat er plötzlich getanzt und in der nächsten Szene hat er plötzlich Schlagzeug gespielt und dann nochmal alle Sprachen aufgesagt, die er konnte.
Das habe ich gesehen, stimmt, das ist ein Multitalent, der halt durch sein Aussehen, aber auch schubladisiert wird.
Auf jeden Fall, gerade wenn du denkst, er ist Ivan Drago, möchte man meinen, der großgewachsene, dumpfe Hühner.
Ja. Ja. Der
aber eigentlich, dumpf, ja. Ja. Aber wenn man sich so Interviews anguckt, also nicht nur das Scott Adkins Interview, das es letztes Jahr gab, auch zum Beispiel Buzz Rudin hat ihn auch interviewt, ey, was für ein charmanter und netter, cooler Typ, der sehr umgänglich und auch, da greifen wir jetzt mal vor, sowohl der Regisseur des heutigen Films, Craig R. Barksley, als auch Uwe Boll haben sich im selben Maße lobend über Dolph Lundgren geäußert, nämlich, dass er einfach absolut professionell ist am Set. Er taucht immer pünktlich auf, ist sich immer seines Marktwertes bewusst, kommt sich nie als was Besseres vor und liefert einfach das ab, was man von ihm möchte.
Und ich habe sogar meine Freunde dazu gebracht, dass sich mal einen Dolph Lundgren-Film anschaut. Und zwar, Achtung, jetzt kommt's, Kindergarten Cop 2, denn sie hat damals im Kindergarten gearbeitet, die Schatz, das ist ein Film für dich. Und sie hat ihn gesehen und hat ihn ganz okay gefunden.
Kindergarten Cop 2?
Ja.
Also die Fortsetzung zum Schwarzenegger Kindergarten Cop?
Es ist keine Fortsetzung per se, es ist eine Art Remake. Es ist Kindergarten Cop 2, was willst du von mir wissen? Da geht's um Kindergarten. Nee,
ich wusste tatsächlich nicht, dass es den gibt. Ich bin da tatsächlich nicht so firm, was Lundgrens
Film. Du hast einen Filmpodcast, du solltest das eigentlich wissen, Sergej.
Schande über mich. Jetzt wisst ihr es, ich bin eigentlich nur einer, der so tut, als ob er gern sich auskennen würde, aber ich möchte einfach nur mich selbst gern beim Reden zuhören.
Das machst du auf jeden Fall. Jedenfalls, was wir sagen können, da kam ja zum Film auch über sein Aussehen, war dann, glaube ich, war er Personenschützer, habe ich gedacht.
Er war eine Zeit lang Bouncer, durch sein Bouncertum hat es auch geschafft, mal die einen oder anderen Prominenten zu treffen, unter anderem Grace Jones, mit der er dann auch liiert war eine Zeit lang.
Genau.
Und dort wiederum hat er auch die Möglichkeit bekommen, wieder bei einem größeren Film, nämlich James Bonds im Angesicht des Todes, mal kurz einen Bodyguard zu spielen, der im Hintergrund kurz zu sehen ist.
Stand gut rum, ist egal heute. Stammt gut rum.
Er ist eine wunderschöne Statue. und dann hat er eben seine Paraderolle oder seine Durchbruchrolle als Ivan Drago. Aber da kommen wir jetzt auch mal zum Negativen. Also das Problem, was du schon beschrieben hast, über den nicht so viel geschrieben wird, also oder gesprochen wird. Es ist ja tatsächlich so, dass Dolph Lundgren so ein bisschen nicht ganz so die Beachtung oder auch den Kassenerfolg bekommen hat, wie zum Beispiel, also was auf seiner Ebene ist ein Van Damme und Seagal. Also Schwarzenegger und Stallone sind nochmal eine Spur drüber, was Erfolg und Einfluss auf die Kinopopkultur angeht. Aber mit Stallone und mit Van Damme und Seagal ist er ungefähr so auf einer Ebene, aber dann im genaueren Vergleich ist er dann doch etwas drunter, über den wird doch weniger gesprochen. Er ist doch nicht so der ich sag mal so, das Zugpferd. Warum? Also, ich habe das immer so gesehen, Dolph Lundgren ist für mich so ein bisschen eine unglückliche Mischung aus Schwarzenegger und Van Damme. Also zum einen hat er irgendwie die physische Präsenz, die Größe, die Muskeln, wie eben ähnlich wie ein Schwarzenegger, aber eben doch nicht so präsent. Er ist doch nicht so massig wie ein Schwarzenegger, ja. Deswegen kann er auf der Seite nicht ganz so protzig wirken wie eben Schwarzenegger. Auf der anderen Seite ist er ein Karateker wie Van Damme. Er kann zwar kicken, aber irgendwie kann er das nicht so, also hat kein Regisseur es jemals gewagt, seine Martial-Arts-Fähigkeiten wirklich so in den Vordergrund zu stellen. Wenn du vergleichst, wie sehr ein Van Damme darauf bedacht war, dass seine Tritte perfekt in Zeitlupe eingefangen werden, das gab's bei Dolph Lundgren nicht. Also die Regisseure wussten mit seinen Martial-Arts-Fähigkeiten nie so richtig was einzufangen.
Ich frage jetzt gerade mal in die Runde und ich glaube, ich kenne die Antwort. Hat Lundgren je einen Turnierfilm gemacht? Ich glaube nicht, oder? Es gibt keinen Turnierfilm von Dolph Lundgren.
Gab es nicht in Mitte der 90er irgendeinen Film mit den Olympischen Spielen?
Ja, gut, aber das ist Pentathlon. Aber da war er ein...
Genau,
Trainer. Oder ein Sport, ich weiß nicht.
Ja, aber einen klassischen Turnierfilm gab es in dem Sinne nicht. Und also
nicht, dass es deswegen notwendig war, das zu machen, aber zum Beispiel Van Damme hätte das gemacht. Und das, du sagst ja selbst, das sind für dich der eingeölte Körper von Van Damme, das ist für dich ein Markenzeichen, ja. Und der Spagat macht Lundgren nicht. Sein Oberkörper zieht seltener blank als ein Van Damme.
Was komisch ist, weil er eigentlich im Gegensatz zu Van Damme sogar Model war.
Aber hat's halt nicht so nötig.
Er ist auf jeden Fall nicht so ein Narzisst. Vielleicht ist es das.
Ist nicht so
Schwarzenegger, Van Damme sind Narzissten.
Ja. Und was man auch sagen kann, dass halt Seagal hat einfach so Glück gehabt, dass Steven Seagal, der hat bei Warner Brothers einen fetten Vertrag unterschrieben und ihm wurden einfach Filme, mit ihm wurden Filme produziert, die einfach sehr viel Value hatten von den Schauspielern, von den Schauwerten, von allem eigentlich.
Das
hatte, bei Van Damme ging es dann irgendwann ähnlich, so Anfang der 90er wurde er auch in eine andere Liga geholt. Widersprich mir bitte sehr, wenn ich das falsch sehe, aber Universal Soldier mit Dolph Lundgren war für beide eigentlich ein Highlight, aber ich glaube, bei Van Damme ging es karrieretechnisch ein bisschen mehr ab als bei Lundgren. Der blieb einfach so in seiner Nische des Videothekenfilms.
Ja. Er hat ja noch ein bisschen gehofft, dass er irgendwie noch ein bisschen mehr Fame abgreifen kann mit Johnny Mnemonic, der wo er diesen bösen Priester gespielt hat.
Hat er das wirklich gehofft? Hast du das mal gelesen irgendwie, dass er da Hoffnung drin hatte? Das war
vielleicht
ja
nicht,
eine
große Rolle war es nicht, aber er wurde eben für so größere Filme gecastet und vielleicht hat er damals noch, es wirkte ein bisschen unfreiwillig komisch, die Rolle, vielleicht weil Lundgren sie ernster genommen hat, als sie eigentlich hätte ernst genommen werden können.
Ja.
Es war auch ein Satz, den der Markus mal gebracht hat, was Lundgrens Ambitionen Mitte der 90er anging. Das habe ich mir jetzt nur gemerkt. Aber ja, also wie gesagt, er ist so ein bisschen so, er hat irgendwie nicht die, er konnte weder die Stärken eines Schwarzeneggers noch die Stärken eines Van Dammes ausspielen, obwohl er irgendwie beide mit sich vereint. Deswegen hat er für mich nie so ein Achtung, Anglizismus, Unique Selling Point gehabt und konnte sich jetzt nicht so gut als Eigenmarke positionieren, wie es eben Van Damme oder Seagal konnte. Auch Seagal ist, man kann sagen, was für eine sehr krasse Eigenmarke. So eine krasse Eigenmarke, dass im Gegensatz zu Van Damme, ich meine, Seagal wurde nicht mal versucht, irgendwie zu kopieren. Ja. Gab es irgendwelche Seagal-Klone?
Ich habe erst gerade einen Film von einem gesehen, der hat es versucht. Oh Gott, ich weiß nicht, wie der Film hieß, erst gerade gesehen vor 2 Monaten. Der hat den Look gehabt zumindest und der Bösewicht in Karate Kid 3, der Thomas...
Der hat ja auch ein Pferdeschloss gehabt.
Thomas Ian Griffiths? Was? Thomas Ian Griffiths, glaube ich.
Stimmt das? Das ist weißt du, wenn dann besser als ich. Ich habe das nicht auf dem Schirm.
Ich mache das, was wir immer gerne machen, Podcast googeln. Thomas Ian Griffiths war es doch, oder?
Ja, die Leute lieben es, wie du in die Tasten haust.
Thomas Ian Griffiths. Wie war's, genau. Der, aber ich habe von. Der hat 3, 4, 5 Filme gemacht, oder? Also, wenn sie es versucht haben, sind sie dann gescheitert.
Ja. Na, jedenfalls, Lundgren konnte sich nicht so positionieren, weil er einfach nicht so die Duftmarke war. Ich wüsste auch nicht, dass jemand versucht hätte, Lundgren zu kopieren, weil.
Wie oft sprechen wir über Filme und wie oft denkst du, bringst du mal einen Lundgren hervor und denkst, hey, dieser Lundgren, der war richtig massiv gut.
Der war richtig massiv gut, ja. Jetzt,
wie oft
ist schon tolle Vorschusslorbeeren für den Film, den wir jetzt gleich besprechen wollen.
Ich frage dich, wie oft machst du das und denkst, hey, dieser Lundgren, der ist einfach nur großartig. Du redest eher über True Lies oder ja. über einen Stallone-Film, sowieso mit Rocky und Rambo und so weiter. Ja. Oder auch mal, keine Ahnung, Wesley Snipes vielleicht, aber über Lundgren, das macht man eigentlich nicht.
Ja, also man erinnert sich an Ivan Drago.
Drago, und, aber das ist, ja.
Und ja, und auch so andere Rollen, wie zum Beispiel hier in Red Scorpion, das ist ja dann letztlich auch nur so ein bisschen so eine Aufwärmen von so einem Phantomkommando. Ich glaube, der interessanteste Fakt ist immer noch, dass er, glaube ich, einen der wenigen Marvel-Filme gedreht hat, den du mögen würdest, ne?
Den mag ich auch.
The Punisher ist ja ein Marvel-Film.
Ja, na klar. Es waren noch die Zeiten, dass diese Filme noch für mich sehenswert waren.
Bedeutung hatten.
Ja.
Da stand der Name noch für was. Marvel. Marvelous.
Darf ich kurz einwerfen? Ich würde gern den Dominik Stark grüßen, falls der zuhören würde. Keine Ahnung, ob er es macht. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal vor ein paar Tagen der Kino 90 Podcast gehört und der hat mich zu einem Kauf verleitet. Der hat nämlich über Turtles gesprochen. Den Kinofilm aus dem Jahr 1990. Und ich habe den Podcast so genossen, das ist so geil. Ich habe mir danach die Disc geholt. Also die ist noch unterwegs.
Also, aber ich dachte, du kennst du den Film noch nicht?
Ich kenne Turtles, das ist mein Kindheitsfilm, aber ich habe den seit den 90er Jahren nicht mehr gesehen. Und ach so, er hat es mir aufgefrischt im Kino 90 Podcast und ich finde das großartig.
Also ich habe den auch im Regal, aber du musst nur aufpassen, der deutsche Synchro ist ein komplett anderes Erlebnis als O-Ton.
Schon seriös. Also erklärst du das jetzt mir oder den Zuhörern?
Ich erkläre es natürlich dir, weil ich davon ausgehe, dass du keine Ahnung hast. Nein, natürlich den Zuhörern.
Ich habe übrigens auch Teil 2 gleich nochmals geholt.
Den müsste ich mal wieder sehen, den habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen.
Das
Geheimnis von Us.
Genau. 3 lasse ich immer weg.
3 muss man weglassen. Die haben so komische Sommersprossen da.
Ja, genau. Und die waren ja Samurai, keine Ahnung. Aber
in der Samurai-Welt.
Wir sind jetzt weit weg, aber wenn der Serge jetzt gerade Superhelden hervorkramt, dann muss ich kurz meine Turtles.
Aber das wäre doch mal was. Wenn du die DVD da ist, dann sprechen wir über Turtles.
Das mache ich sehr gern. Das mache ich sehr, sehr gern. Absolut.
Das wäre doch mal ein guter Grund, mal wieder die Turtles aufzufrischen.
Ja, ich habe eh jeden Tag Turtle-Kontakt. Ich habe ja 7 Schildkröten.
Ach, 7 sind sogar?
Ja, es sind 7, ja.
Möchtest du uns und den Zuschauern die Namen verraten?
Ich kann nicht mal alle, aber der neueste, das ist der Manolis.
Der ist Manolis.
6, 7 Monate alt, ja.
Für mich sind tolle Schildkrötennamen Elsa, Oscar und Fridolin.
Ja, kann man so lassen, aber ich muss meine Freundin fragen, wie die alle heißen eigentlich. Also das sind eigentlich immer noch ihre Schildkröten. Ich hab sie adoptiert.
Hauptsache, du kannst sie anhand ihrer Hautstruktur noch unterscheiden.
Ja, die sind völlig verschieden, aber ja. Aber sie haben keine Stirnbänder an, das nervt mich ein bisschen.
Herzlich willkommen zum Schildkröten-Podcast.
Wollte ich immer mal starten.
Okay, nee, das sparen wir uns auch für den Turtles-Podcast.
Absolut, jetzt, gehen wir zurück jetzt zum dunklen Engel.
Wir steigen jetzt mal in Dark Angel ein.
Gerne.
Dolph Lundgren war zu dem Zeitpunkt, was hat er schon gedreht? Er hat ja immerhin schon mal so einen Comicfilm gehabt, wie eben Punisher.
Jo.
Er hatte eben Achtungserfolge durch Rocky und Red Scorpion. Und jetzt hat man halt eben so diesen kleinen Low-Budget-Film gehabt. Oder so Low-Budget war er nicht. Ich glaube, ursprünglich mit 24 Millionen budgetiert.
Echt?
Ja, es wurde irgendwie gesagt 24 Millionen, aber dann sind es doch nur 7 Millionen gewesen.
Ich wollte gerade sagen, meine
Notizen sagen 7. Ja, eben, das hat auch der Regisseur Craig Abax im Interview gesagt, dass es irgendwie so ein Missverständnis gab oder dass sie das Budget ein bisschen aufgebläht haben. Es war mal von 24 Millionen die Rede, aber dann waren es doch nur 7. Und dann haben wir halt eben jemanden gesucht, der da reinpasst. Und ein Van Damme war wahrscheinlich schon zu teuer. Und Stallone und Schwarzenegger sowieso, aber der Dolph Lundgren, der hat da eigentlich wunderbar reingepasst.
Ach, ja, übrigens,
Dolph Lundgren war übrigens auch angeboten worden, bei Ridley Scotts Gladiator mitzuspielen, hat es aber abgelehnt, zu einem Zeitpunkt, als auch nicht klar war, dass Russell Crowe und Ridley Scott im Projekt zugegen sein werden. Aber das wäre doch mal was gewesen, Dolph Lundgren als Gladiator.
Das wäre ja was gewesen.
Das hätte fast eine Paraderolle werden können.
Hätte den Mike Möller ersetzen können.
Das wäre auf jeden Fall dann besser gewesen.
Das wäre richtig geil gewesen. Oh, schade. Das wäre richtig geiler Move gewesen von ihm. Schade. Sehr, sehr schade.
In einer alternativen Welt
gibt
es das vielleicht noch. Dark Angel, Regie geführt Craig R. Barksley. Für mich persönlich einer der großen vier. Weißt du, wer die vier sind? Das sind für mich die so kleine B-Movie-Regisseure der Ende 80er, Anfang 90er, die so ein, zwei nennenswerte Klopperfilme drauf haben und immer in ihrem Namen einen zweiten Namen parat haben, den sie durch eine Initiale repräsentieren. Das ist eben A, Craig R. Barksley, der hat ja auch noch Action Jackson und Stone Cold.
Ja.
Am Start. Dann gibt es Dwight H. Little.
Natürlich.
Der hat, kennst du natürlich, Marked for Death.
Natürlich.
Und Rapid Fire mit Brandon Lee.
Ja.
Dann gibt es natürlich selbstredend George P. Cosmatos. Die City Cobra, Rambo 2. Mhm. Und ich glaube Tombstone auch.
Kann sein, ja.
Kurt Russell.
Ja, da gibt es ja Gerüchte drum.
Genau. Und der letzte im Bunde, Mark L. Lester.
Ach,
Phantom Kommando, Showdown, Little Tokyo. Die Klasse von 1984.
Toll.
Die habe ich irgendwie immer, die vier immer zusammen gesehen. Einfach weil mich ihre Initialen beim zweiten Namen, die machen irgendwie was her.
Ist das so?
Das führt irgendwie so. Das führt so eine Art Autorität vor.
Das finde ich super, denn du weißt ja, ich habe auch einen zweiten Namen und ich kann mich auch so Dominik P. Hug nennen. Damit ich auch den fünften im Olymp sein werde, den du kennst.
Ja, genau, deswegen habe ich dich noch nicht vergessen.
Weil kein Problem, ich werde es im Podcast jetzt auch wirklich ändern, Dominik P. Hug. Mache ich sofort.
Okay. Jedenfalls,
Craig Abarth. Bekomme ich den Respekt, den ich verdiene.
Sehr gut. Und ja, die Handlung des Filmes, ja, die könnte gar nicht zeitgemäßer sein. Die ist so dermaßen Ende 80er, Anfang 90er. Ein außerirdisches Wesen aus dem fernen aus der fernen Subgalaxie Sankt Uranus oder wie auch immer kommt angeflogen und hat gewisse Dinge vor auf der Erde. Die Dinge, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ich habe den Film ja, glaube ich, schon zweimal gesehen. Einmal als Kind. Irgendwann mal ist mir der Film auf ProSieben begegnet und da war ich gleich so, wow, geil, wieder so ein richtig geiler, harter, dystopischer Samstagabend, irgendwelche Kehlen werden aufgeschlitzt, Film, und wir haben einen coolen, krassen Helden, der alles aufmischt. Da habe ich ihn gesehen, vor 10 Jahren habe ich ihn zuletzt nochmal gesehen, im O-Ton, fand ihn immer noch ganz, ganz brauchbar, aber ich habe tatsächlich bis zur Sichtung neulich wieder komplett vergessen, was dieses Alien eigentlich möchte. Und eigentlich ist die Idee ist auch eigentlich fast schon drollig.
Die Idee ist super.
Es ist quasi kein Außerirdischer, der jetzt irgendwie die Menschheit unterjochen möchte oder sowas, sondern er sucht quasi nach einer, ja, er ist ein Drogenhändler.
Ja.
Und Drogen in seiner Welt, in seinem Planeten, der nie genannt wird, sind Endorphine, Glückshormone. Ja. Und auf der Jagd nach Glück ist er.
Und ich verstehe. Das wäre ein richtig geiler deutscher Verleihtitel gewesen. Das Alien auf der Jagd nach Glück. Und das traue ich, das hätte ich deutschen Verlegern sogar noch zugetraut, dass sie sowas machen würden.
Auf der Jagd. Ja, dann könntest du ja fast meinen, es wäre fast schon so eine Art Nicolas Cage-Märchen. Ja. 2 Millionen Dollar Trinkgeld.
Ja, genau.
Die Glücksritter auf der Jagd nach Glück. Dark Angel.
Sehr schön. Sehr, sehr schön.
Ja, und wie bekommt er diese Endorphine? Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten. Man könnte jetzt irgendwie, ich hätte mir gedacht, mein erster Gedanke wäre einfach ins Bordell gehen und dort warten, bis die Freier dort irgendwie abspritzen. Nein. Stattdessen, er macht es ein bisschen komplizierter, möchte ich sagen, denn irgendwie auf seinem Planeten scheint Heroin wie Unkraut zu wachsen und dann hat er eben irgendwie seine Taschen voll mit Heroin, er überfällt irgendwelche Leute, spritzt ihn, initiiert ihn Heroin durch die Brust hinein und dadurch erleben die Leute so ein Glückshormon, solche Glücksgefühle, dass er ihnen gleich dieselbige wieder aus der Stirn hinaussaugt mit einem zweiten Saugapparat. Bumm. Sieht richtig martialisch aus, aber ich hab's nicht verstanden, was er will echt Glückshormone einfach.
Ich finde das so doof, dass es einfach nur ganz großes Kino ist. Auf die Idee musst du doch so erstmal kommen.
Aber was für andere Möglichkeiten hätten
es hätte, noch, sehr, es hätte jeder, wenn es ein Vampirfilm gewesen wäre, dann wäre das Ding auf der Jagd nach Blut gewesen.
Auf der Jagd nach Blut, ja, das sagt auch keiner was.
Wäre langweilig, aber die Idee.
Nee, es wäre nicht. Du müsstest eine Szene haben, wie der Vampir den Leuten erstmal von außen viel Eisen zuführt, damit das Blut nachher umso eisenhaltiger ist und besser schmeckt.
Stimmt. Aber allein schon dieser Kniff im Drehbuch, das finde ich ziemlich geil. Du musst denen zuerst mal Heroin reinpumpen, damit die richtig glücklich werden, bevor sie draufgehen. Und dann holst du es durch den Kopf wieder raus. Das ist ein großes Kino.
Dabei könnte er genauso gut in ein gutes japanisches Restaurant gehen, wo den Leuten das Essen gut schmeckt, oder keine Ahnung, auf den Spielplatz gehen und die Kinder spielen da fröhlich rum, die schüssen auch alle Endorphine aus, aber wahrscheinlich setzen die nicht so viel Endorphine frei wie Erwachsene, wenn sie high sind durch Heroin.
Ja,
ist der richtige Begriff? Ist man high durch Heroin? Keine Ahnung.
Ja, ich nehme es mal schwer an, ja.
Okay, aber das wäre mal, man könnte daraus eine Serie machen und die verschiedensten Möglichkeiten aufzeigen, wie man an Endorphine rankommt. Man könnte sich kreativ so richtig austoben.
Podcasten.
Wie kann man den Leuten Endorphine aus dem Körper saugen?
Wenn ich sehr gerne die Downloadzahlen von unserem Podcast zeige.
Dann bin ich nur noch eine einzige Endorphinlache.
Absolut, absolut. Nee, tolles Konzept, mag ich sehr. War mal was anderes vom üblichen, ich kämpfe mich durch eine Horde von Terroristen.
Ja, genau. Oder wenn wir schon Aliens haben, was ein Alien will jemand Bestimmtes töten, oder einfach nur, was gibt's denn für Geschichte mit Alien? Kennst du der Ritter aus dem All mit Hulk Hogan?
Nein, den kenne ich nicht.
Oh, da habe ich auch eine Idee. Wir machen mal ein Hulk Hogan Special.
Ja, warum nicht?
Okay, egal. Darum soll es nicht weitergehen. Aber jedenfalls, dieses Alien treibt sein Unwesen, aber weil er wo ein Drogendealer ist, ist auch die Polizei nicht weit. Und da wird dieses Alien eben auch entsprechend von einem intergalaktischen, außerirdischen Polizisten heimgesucht. Und der jagt ihm eben abends hinterher mit der vielleicht geilsten Wumme, die Filmgeschichte jemals
absolut
gebracht hat.
Riesenteil. Riesenwumme, ziemlich futuristisch, hat gepasst.
Das sind nicht einfach Patronen, die da rausschießen, das sind ja wirklich flammendes Chaos, die dort hinauspulsieren aus dieser Kanone.
Das. Aber ich glaube, die haben einfach normale Knarre genommen und die ein bisschen
aufgepimpt. Ja, die ist angeblich bei den Dreharbeiten sehr, sehr schnell heiß geworden, durch die Art und Weise, wie schnell sie irgendwie Patronen rausballern sollte. Aber das hat richtig Bock gemacht.
Ja,
das,
absolut.
Das Teil hat richtig Spaß gemacht. Aber das Traurige ist auch gleichzeitig, dass die beste Action sozusagen eigentlich nicht von Lundgren kommt, sondern eben von diesen zwei, in Anführungsstrichen, Aliens.
Ja, das stimmt. Das stimmt, aber trotzdem, diese beiden Aliens, vor allem halt der Matthias Hüss, man spricht den Hüss aus, oder?
Matthias Hues, ja. Das Hues, ist ja ein Deutscher, Hues, muss man sagen.
Jo.
Ein deutscher Taekwondoka, oder wie es neudeutsch heißt, ein Taekwondoin.
Was für ein Ding?
Taekwondoin, habe ich jetzt schon mittlerweile gelesen. Das ist die Personbezeichnung für einen Taekwondoka. Also, ich habe es immer Taekwondoka genannt, aber scheinbar nennt man es Taekwondoin. Das sagt mir insofern was, weil ich weiß, zumindest im Japanischen, ich weiß, Taekwondo ist koreanisch, aber im Japanischen ist es so, dass man das EN als Postfix an eine Berufsbezeichnung hängt, um damit die Person zu nennen.
Okay.
Also der Kaisha-in ist zum Beispiel Kaisha ist die Firma und Kaisha-in ist dann quasi der Angestellte der Firma. Aber egal.
Ich ging jetzt eben kurz mal noch was nachschauen, wie genau, was es für eine Waffe ist, die unser Alien da eigentlich mit sich führt. Und das ist eine konvertierte Calico M59. Da gibt's nämlich eine wunderbare Website, genannt imfdb.org. Da findest du praktisch alle Filmwaffen aufgelistet, was sie sind. Hersteller und alles. Wunderbares Teil.
Wundervoll für alle Waffennarren da draußen.
Absolut. Und auch für Movie-Freaks wie uns.
Ballern. Ja. Matthias Hues hast du schon erwähnt. Und sein Gegenspieler ist ja der Jay Bilas. Kennt natürlich jeder.
Absolut.
Der war einfach nur, ich meine, die haben beide Aliens haben ja gemeint, dass sie groß sind. Man muss ja die Aliens irgendwie unhuman verkaufen, also irgendwie unnormal. Und was hat man gemacht? Man hat denen irgendwie lange Haare gegeben. Der Matthias Hues mit seinen grauen, langen, weißen Haaren sieht irgendwie aus wie Warlock. Kennst du diesen Horrorfilm Warlock?
Ja, klar. klar.
Ja, eben. Und dann haben sie ja noch beide so Kontaktlinsen. Aber sie sind vor allem groß. Und wo bekommt man noch große Leute her? Aus dem Basketball. Also haben sie einen Basketballspieler engagiert, der den ganzen anderen Spaß macht. Aber das hat gereicht. Mehr braucht es nicht. Ich habe mir nicht gedacht, Mormons sind das schlechte Schauspieler.
Habe ich nie gedacht. Nö, gar nicht. Gar nicht. Ich habe es gar nicht
überlegt. Wobei, okay, gut, bei Matthias Huster kommen wir noch am Ende noch dazu. Da möchte ich noch ein paar Sachen sagen. Aber grundsätzlich, das hat schon gepasst. Also
Absolut hat das gepasst. Absolut. Und bei Hüß, Scheiße, wie spricht man denn aus? Ich sage es mal Hüß, ja. Das muss
wenn er Deutsch ist, dann nenne ich ihn Hues.
Hues. Der Herr Hues, ja. Der hat mich vor allem in den Action-Szenen so dermaßen überzeugt. Die konnten ja aufgrund seiner Größe keinen passenden Stuntman für ihn finden.
Ja, genau.
Das heißt, der gute Mann war gezwungen, alle seine Stunts selbst zu machen. Und da gibt's ein paar. Da habe ich mir beim Rewatch gedacht, ach du Scheiße, das wie er quasi über die Autodächer springt und da hinter ihm explodiert die ganze Scheiße. Das war schon ein geiles, großes Kino. Und das für 7 Millionen, das ist aber nicht schlecht.
Vor allem sämtliche Mitarbeiter am Set haben auch wirklich geschwärmt davon, wie athletisch er ist und was er alles drauf hat, wie hart er im Nehmen ist. Also der scheint was drauf zu haben, der Hues.
Ich habe eine Frage, ich meine gelesen zu haben, dass er und Dolph Lundgren, die kamen nicht gut miteinander zurecht. Weißt du da was drüber?
Davon habe ich nichts, also ich habe das Interview mit Craig Barksley und Co. habe ich alles gelesen und gesehen, also da kam nichts zur Ansprache.
Vielleicht verwechsel ich da auch was, aber ich habe echt gedacht, die beiden hatten es nicht so gut miteinander. Aber keine Ahnung.
Nee, also aus meiner Sicht hatten die alle einen riesengroßen Spaß und erinnern sich gerne an die Produktion.
Und ich meinte mich zu erinnern, weil Hues einfach auch gesehen hat, das ist seine Chance jetzt hier mal zu zeigen, was er kann. Und der Lundgren war ihm da halt ein bisschen im Weg mit seiner Präsenz, die er hatte. Aber ganz ehrlich, ich kann da völlig falsch liegen. Ich meinte das gelesen zu haben in einem Artikel von 1-2 Jahren.
Ja, was sagen wir jetzt mal über Dolph Lundgren selbst in dem Film? Der ist ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie eine Zeit irgendwie ein Problem mit seinen Haaren. Ich hatte immer das Gefühl, er trägt eine Perücke.
Das ist, er hat so braun gefärbtes Haar irgendwie, oder?
Ja.
Und so,
also so ein cooler Sunny-Look.
Parker
Lewis. Johnny Bravo Haarschnitt.
Ja. Es ist halt, das sind die späten 80er, frühen 90er, da lief man so rum, nicht so wie wir heute, Sergej.
Und mit so einer coolen, lässigen Jacke. Also, es ist die Art von Held, die ich, wo ich blind den Film hätte sehen wollte. Ich muss gar nicht wissen, worum es geht. Also, wenn ich als Kind Lundgren in diesem Outfit gesehen habe, dann wollte ich den Film sehen. Ist mir scheißegal, was das für ein Film ist, aber ich habe mir davon Unterhaltung und Charme und Coolness versprochen.
Ja, vor allem, du hast in diesem Film, dann das ist halt der große Unterschied zu wenn jetzt Lundgren heute einen Film machen würde, einen von der Stange für Sony Pictures oder you name it, da wird sich keiner auch nur einen Gedanke daran verschwenden, was der für eine Jacke tragen soll. Damals hat man sich diese Gedanken noch gemacht. Die Hauptfigur soll cool wirken, auch vom Look her. Und
um Klamotten scherte sich damals eine teure Produktion ist, wie zum Beispiel ein Pierce Brosnan James Bond Film, dann muss man sich mit dem Herrenausstatter in Verbindung setzen und schauen, welchen Anzug er genau trägt.
Ja, ganz klar.
Das waren noch die Influencer von damals.
Ja, absolut. Und heute haben wir schon oft gelesen, dass die Leute ihre privaten Jacken am Set getragen haben. Also gibt's.
Ja, das gab's auf jeden Fall bei John Carpenters Halloween. Da haben die Leute wirklich ihre privaten Klamotten getragen.
Bei der TV-Serie 24, wenn du die noch kennst, die haben die Antagonistin der ersten Staffeln so kurzfristig gecastet, die konnten da nicht groß Kostüme herstellen, die hat einfach ihr privates Kleid getragen.
Ja, aber es muss ja auch authentisch sein.
Authentisch, richtig.
Lundgren, die erste Szene, in der zu sehen ist, man sieht mal kurz, wie er eigentlich an einem Drogendeal im Hintergrund quasi zuhört als Spitzel. Sein Partner ist ja da vor Ort und hat einen Dialog und Lundgren hört nur zu und versucht nur auf den Moment zu warten, wo er dann zugreifen kann. Leider geht das Ganze ein bisschen, wird er abgelenkt von Polizeiarbeit, weil plötzlich sich genau nebenan, du hast in dem einen Laden irgendwie große Drogenbarone, die einen großen Deal abwickeln wollen, wo die Polizei eingeschleust wurde. Rechts daneben, was passiert da? Ein kleiner Ladenüberfall. Ja, wie hoch ist die Chance? Na gut, da denkt sich halt der Dolph Lundgren, ich kann ja nicht während der Arbeit plötzlich meine Arbeit machen. Und macht das dann eben doch und vereitelt dann kurz diesen Raubüberfall. Und das ist wie eine der eine von zwei Szenen, wo du kurz ein paar von seinen Martial-Arts-Fähigkeiten siehst. Ganz nett, aber wie gesagt, auch das wurde jetzt irgendwie sehr beiläufig gezeigt und nie so zelebriert wie bei eben bei einem Van Damme. Deswegen bleibt es irgendwie auch nicht so richtig, bleibt es deswegen nicht so richtig hängen oder bleibt es deswegen umso mehr richtig hängen? Weil ich denke jetzt schon immer wieder an seinen Roundhouse-Kick und dann mit dem Spin-Kick hinterher.
Das war die eine Szene, mit der der Stuntman ein bisschen falsch gestanden ist und hat seinen Schuh direkt in die Fresse bekommen. Das hat wohl weh gemacht. Aber ja.
Also ich habe mich gefreut, von Lundgren mal aufs Maul bekommen.
Ja, das ist auch ein komischer Typ, sage ich. Also. Jedenfalls.
Ich trage die Beule mit Ehre dann.
Jedenfalls. Nee, das, nochmal, dass der Lundgren Martial Arts drauf hat, das weiß man. Und, vielleicht hat er einfach nie wirklich Bock, nur darauf abgestempelt zu werden. Ich denke, Lundgren hat immer noch versucht, wie viele andere Schauspieler in der Zeit, auch noch den Weg in ernstere Produktionen zu finden, in höhere Produktionen, höheres Schauspiel. Ja. Ich denke, da hat das wirklich versucht und er hat sein Bestes gegeben, das kann man ihm nicht vorwerfen, aber ich denke einfach, diese Schubladisierung, die man durch sein Aussehen halt hat, das ist halt unfair, da kommst du auch nicht zwingend raus. Der große, schweigende Blonde aus dem Norden, der Ikea-Mann.
Ja. Wobei es in dem Film ja jetzt gar nicht mal so viel geschwiegen hat. Er hat schon sehr viel Dialogzeilen bekommen.
Und er hat es auch gut gemacht.
Er hat es auch gut gemacht. Er hat den Film, den Charakter auch ein bisschen eigen angelegt. Ich meine, du siehst es schon wieder, man macht für jeden so einen coolen Helden, macht man irgendwie so eine kleine, nette Eigenheit. Der Stallone, wenn er abends heimkommt, der schneidet sich erstmal seine Pizza mit einer Schere auf. Und Jack Kane? Kane heißt er doch.
Oh, was hat er schon wieder gemacht? Jetzt bin ich selbst gerade überfordert.
Abends gönnt er sich ein Glas Wein.
Ja, und?
Auch ich fand es recht exotisch dafür, so ein harter Kerl, der packt doch irgendwie seine Bierflasche aus oder sowas, aber so ein Wein fand ich fast schon irgendwie fast schon zu edel.
Das ist ein Genießer.
Ein Genießer, Wein. Ja, nee, da hat er nicht ganz im Klischee entsprochen. Aber was mir bei Lundgren vor allem aufgefallen ist, ist es dir aufgefallen, wie oft er in Szenen irgendwie den Mund offen hat? Also gibt's so, gerade weil er so groß ist, in dieser Szene in dieser Billardbar, da möchte er irgendwie Informationen aus seinem Informanten rausquetschen und dann guckt ihn halt so verächtlich arrogant von oben herab so ab und hat dabei den Mund so leicht offen stehen. Und genauso später, wenn er dann gegen den das böse Alien kämpft ihn wirklich so irgendwie konzentriert, leicht verängstigt anguckt. Auch da hat er den Mund weit aufgerissen. Er hat ständig den Mund offen, wenn er Leute anguckt.
Solche Dinge fallen mir nicht so auf wie dir offensichtlich. Aber ja, du bist eher auf die Körper unserer Helden fixiert und dass da mal den Mund
auf die Lippen. Kommt.
Das ist ganz klar, Sergej, das ist ganz klar.
Ich analysiere deren Körpersprache. Die verrät viel über einen Charakter. Oder wie. Ich meine, es zeigt halt, wie man den Charakter anlegt. Für mich macht es auch durchaus Sinn, irgendwie, dass er irgendwie den Mund dabei so aufmacht. Es zeigt so eine gewisse. In seinem Fall drückt es eine gewisse Art von Konzentration aus.
Ja, absolut, absolut.
Ja. Aber das würde ich unbedingt erwähnt haben, weil ich könnte nicht ruhig schlafen, wenn ich nicht über den offenen Mund von Lundgren gesprochen hätte. Okay. Wie finden wir denn seinen Co-Star, seinen. Wie heißt er denn nochmal?
Das ist der Larry, der Special Agent Arwood.
Brian Benben,
genau. Ich hab den Typen zuvor nie bewusst irgendwo wahrgenommen.
Er hat doch nicht in sehr vielen Filmen mitgespielt, also der ist jetzt auch kein wirklicher Name insofern. Aber er war tatsächlich auch bei den Interviews mit dabei, hat nochmal über den Film gesprochen, den hat er nochmal extra rangeholt. Aber wie finden wir das generell, wie er in den Film reingeschrieben wurde? Also ich meine, man hat schon so ein bisschen versucht, hier so eine Art Buddy-Cop-Movie hier aufzufahren.
Absolut, ja, ganz klar, die haben der Lethal Weapon-Einfluss Anfang 1990 oder Ende 80er Jahre ist, den kann man noch spüren. Und ich finde, die haben das auch ganz, ganz gut gelöst, indem, dass die beiden eben komplett verschiedene Typen sind. Und auch
naja, das ist ja die Voraussetzung, damit sowas funktioniert. Es müssen
grundverschiedene Typen sein. Ja, stimmt natürlich, aber eben, die Chemie hat auch gepasst.
Ja, da wollte ich gerade nicht anmussen. Ich war mir tatsächlich nicht sicher, ob die Chemie gepasst hat. Es war so eine Mischung aus, irgendwie passt es nicht, aber irgendwie finde ich es auch nicht total scheiße.
Okay, also für mich, ich hab den beiden gerne zugeschaut. Es war halt, es ist halt nur ein Film, das geht danach, das gibt's keine Fortsetzung, leider, da kann man nicht drauf aufbauen. Also aber es ist, ich habe das schon gekauft.
Es ist tatsächlich so, am Anfang soll es nicht so richtig funken, weil eben er ist so der kleine arrogante Schnösel, der aus einem höher angesehenen Berufsbild kommt und sich jetzt damit so ein vermeintlich so ein unerfahrener Renn irgendwie Straßenpolizisten mit sich, mit dem zusammentun muss. Und ja, also ich als Charakter an sich mochte ich den nicht so richtig im Zusammenschluss mit Dolph Lundgren. Ich habe schon gesehen, was man versucht hatte hier aufzubauen. Aber ich finde, letzten Endes war das Drehbuch und die Bälle, die sie sich zugeworfen haben, die waren für mich nicht irgendwie würzig genug, so dass ich wirklich von einer richtig geilen Chemie sprechen könnte. Irgendwie, ich habe es im Ansatz habe ich so ein bisschen gespürt, aber es ist, ich meine, man darf es natürlich nicht mit den großen Beispielen vergleichen, aber wie gesagt, ich fand, es ist noch nicht drehbuchtechnisch so ausgereift, dass ich wirklich von einem geilen Du sprechen würde. Für mich wirkt es, letzten Endes war es noch immer so ein bisschen, hat es nicht hundertprozentig gepasst. Aber es gibt auch Schlechteres. So.
Es gibt wesentlich Schlechteres, muss ich sagen. Also, das Sergei Motz steht auf einem Niveau, das ist mal wieder unglaublich.
Okay, dann schwärmel du doch mal weiter.
Der Love Interest von unserem Hauptdarsteller, die Diane, wurde gespielt von Betsy Brantley und da habe ich mich jetzt minimal genervt. Und zwar, ich habe das Gefühl gehabt, man musste einfach zwingend der Hauptfigur noch ein Love Interest auf den Leib schreiben. Gebt mir manchmal ein bisschen auf die Nerven. Ich brauche das nicht immer.
Ja, ich weiß ja, du bist jetzt nicht der größte Liebesfilm-Fan. Aber ja, auch in dem Fall, ja, es wirkt alles ein bisschen überfrachtet. Man denkt sich, Lundgren soll ein bisschen mehr schauspielern können, sollen, dürfen. Also packt mir neben so einem Partner jetzt noch ein Love Interest rein. Ja, die war letzten Endes war die jetzt auch, die hat zwar so ein bisschen Zweck erfüllt, sie war ja irgendwie sie hat die Autopsie betrieben. Wie nennt man das Berufsbild der Leute, die so eine Autopsie betreiben?
Gerichtsmediziner.
Sie war die schlaue Wissenschaftlerin, die für alles Erklärung hatte. She was a scientist. Genau. Die konnte alles erforschen, so ein bisschen die Handlung so ein kleines bisschen vorantreiben. Ja. Aber gleichzeitig muss sie auch das Klischee erfüllen, dass sie so ein bisschen nervt, so, weil eigentlich möchte sie gern mit ihrem lieben Jack Kane, Dolph Lundgren, wegfahren, aber der kann nicht, weil er ihm die Arbeit irgendwie wichtiger ist. Und dann bekommt er von ihr zwei Backpfeifen, bis er irgendwie die dritte Mal irgendwie abwehrt zumindest. Er schlägt zumindest nicht zurück. Der Jack Kane hat immer Respekt vor Frauen.
Ja, stehe ich nicht. Ich hätte zurückgeschlagen.
Genau, ich habe einen Kniestoß gegeben. Aber ja, das war am Ende war die schon so ein bisschen reingeschrieben, damit man noch so ein bisschen mehr Handlung hat.
Ja, Und ich verstehe es doch wieder, man hat eben vielleicht doch noch 7 Millionen gehabt. Und hätte man sie nicht drin gehabt, hätten vielleicht 5, 6, 7 Minuten gefehlt. Die hätten müssen gefüllt werden durch Actionsequenzen und die kosten Geld und wenn man es nicht hat, dann geht man lieber auf diese Schiene und packt noch ein paar Dialoge rein. Ich verstehe es,
ja gut. Aber das ist ja letztlich alles wurscht, denn am Ende wirklich die Action hat schon rausgerissen. Also die Wumme dieser Aliens oder des Aliens, die macht ordentlich was her, die macht richtig Spaß und da wären wir aber auch schon beim Kritikpunkt. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, was hätten wir jetzt einem Film eigentlich besser gemacht?
Ich habe einen kurzen Einwurf hier. Und zwar, du hast irgendwie diese Sequenzen, du siehst das Alien angreifen. Da siehst du Leute bei einer alltäglichen Beschäftigung, Leute, die du noch nie gesehen hast. Und dann kommt das Alien und die werden gekillt. Und da gab es diese Automechanikerin. Da hat einer dir am Auto rumgeschraubt, oder? Und von dem Auftreten, das diese Frau hatte, habe ich gedacht, okay, jetzt kommt hier eine Nebendarstellerin, die hat einen größeren Handlungsbogen. Habe ich mir gedacht, denn die hat einfach so ein, keine Ahnung warum, die hat einfach so gewirkt, als kommt da jetzt mehr.
Ja, ich weiß, sämtliche der Opfer in dem Film werden ein bisschen sehr zentral in die Kamera gesetzt und dem wird irgendwie dem werden so viele Momente am Anfang zugestanden, dass man meinen könnte, dass hier eine neue Figur eingeführt wird. Aber richtig. Nein, es wird nur quasi ein kurzes Opfer gezeigt, wie es doch die letzten paar Momente zu leben hat. Oder genau. Eigentlich ist die Frage, sterben die Leute wirklich, wenn ihnen letztlich nur Heroin injiziert und Endorphine ausgesaugt werden? Ich meine, man stirbt doch jetzt nicht durch so einen Bienenstich an der Stirn, oder?
Also ich bin mal überzeugt, das gute Alien hätte auch, dass die Endorphine auch durch die Ohren rausziehen können irgendwie oder durch die Nase vielleicht. Aber nee, er muss ja wohl den Schädel aufbrechen. Keine Ahnung.
Ja, ja. Also der Predator hat einfach irgendwie die Wirbelsäule rausgerissen, um an die Endorphine ranzukommen.
Das wäre die romantische Variante gewesen.
Ja, aber jetzt kommen wir mal ins Eingemachte. Also insgesamt ist es ja schon ein sehr wuchtiges, kleines Actionfilmvergnügen, aber kommen wir mal zu dem, was wir eigentlich besser gemacht hätten. Das haben wir in letzter Zeit zu selten gemacht, geschaut, was ein Film eigentlich, was uns gefehlt hat. Und ich muss klar sagen, eigentlich hat mir nichts gefehlt, eigentlich fand ich Sachen zu viel. Ich hätte mir den Film tatsächlich gerne minimalistischer gewünscht. Also ich hätte mir durchaus gut vorstellen können, dass der Film auch kommt, nicht als Bodycop-Movie, sondern als Lundgren im Alleingang gut funktioniert hätte, auch ohne Love Interest. Mir waren tatsächlich die Wechsel zwischen Tag und Nacht, dass es irgendwie über mehrere Tage ging, das Ganze, diese ganze Krimi-Jagd, die hat für mich immer irgendwie da die Geschichte so ein bisschen ausgebremst. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass dieser ganze Film in einer Nacht gespielt hätte und Lundgren irgendwie sich so stirb langsam dreimäßig irgendwie von einer Situation in die nächste jagen muss, um wirklich dieses Alien aufzuhalten. Und ich hätte es mir so minimalistischer gewünscht, und weil so finde ich, hat es doch irgendwie weil für mich eben die Beziehung zwischen ihm und seinem Partner irgendwie nicht immer so totales irgendwie Drehbuchgold war. Es war okay, aber ich hätte noch manchmal irgendwie ein bisschen mehr Action gewünscht oder ein bisschen mehr Dynamik, so, was mich oft ausgebremst.
Ich sehe das so, ich bin glücklich mit dem Film, dass er so ein urbaner Film ist. Ich mag urbane Filme, die in einer Großstadt spielen. Das finde ich
super. Das mag ich auch.
Ich hätte jetzt aber hier auch in Anbetracht dessen, das kostet wohl auch gut Geld, in einer Großstadt zu drehen, dass man vielleicht den Handlungsbogen für den Mittelteil des Films aus der Stadt rausbewegt hätte, vielleicht irgendwo hin. Das Alien ist verletzt und muss fliehen und sitzt in den Zug und fährt irgendwo nach Nebraska. Keine Ahnung.
Das liegt doch immer in seiner komischen Fabrik da, in der alten.
Aber weißt du, was ich meine? Dass er dann einfach quasi, er muss aus der Stadt flüchten, aus irgendeinem Grund, und Lundgren und seine Partner gehen hinterher quasi. Dann hättest du auch Zeit gehabt, um ein bisschen noch mehr an den Charakteren zu feilen, während die da rausfahren. Und dann der Showdown quasi im letzten Drittel wieder in der Stadt quasi, sowas in dieser Art. Ich kann mir vorstellen, das wäre dann auch nicht zu teuer gewesen vielleicht, aber ich habe es nicht geplant.
Solange es dieselbe Nacht ist.
Solange es dieselbe Nacht ist, ja, das irgendwann wird es schwierig, wenn du mal in so einer Großstadt bist, vielleicht bist du in New York. War es eigentlich New York? Ich weiß gar nicht, war es New York?
Es war eine undefinierbare, nee, es könnte eher Los Angeles sein, oder?
Das war doch nicht LA,
oder? Oder, nee, so schmutzig war es gar nicht. Ich glaube, die Stadt wurde nicht wirklich namentlich
genannt. Schmutzig war es gar nicht. Ich sag dir mal was, wenn du mal Dreck sehen willst, dann gehen wir nach New York. Da siehst du Dreck. Und zwar richtig. Filmlocations.
Ich glaube, in vielen amerikanischen Städten sieht man Dreck, aber vor allem Los Angeles ist
dafür. Wurde gedreht in Houston, Texas.
Okay, gedreht, aber handlungstechnisch wurde kein konkreter Stadtname genannt.
Nö, sie haben es weggelassen.
Hätte alles Mögliche sein können.
Ja, ja.
Okay, das zum einen. Zum anderen, was mir wiederum tatsächlich gefehlt hat, ist ein bisschen mehr Konsequenz bei der Wucht oder bei den Fähigkeiten dieser Wumme. Weil einerseits siehst du, was die wirklich anrichten kann. Du kannst ja wirklich so wirklich ein flammendes Inferno erzeugen und Autos wirklich in ihre Einzelteile zerlegen und in Feuerbälle aufgehen lassen mit dem Ding. Aber da fand ich es dann nicht konsequent genug, oder wie, was die Waffe für Schaden angerichtet hat, als sie noch ein bisschen mal Richtung Menschen gezielt hat. Es gibt ja ein paar Szenen, wo auch Leute oder Polizisten in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und was da passiert, ist letztlich nur, dass die Leute aus der Wucht von so einem Feuerball irgendwie davonfliegen. Ja. Und da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, ich hätte mir so ein bisschen mehr raue, dreckige Härte gewünscht. Also ich komme jetzt ein bisschen komisch vor, so perverse Gewaltfantasien hier zu äußern. Aber Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass du eine Szene siehst, wo die Leute wirklich regelrecht zerfetzt werden von dieser Waffe. Was ich mir auch wirklich so erwartet hätte.
So ein Loch im Körper wie bei Raimi, der das gerne mal so durch ein Loch im Körper auch durchfilmt dann quasi.
Ja. Oder die Anfangsszene von Robocop, wo dann der Ed 209 irgendwie diesen Typen wegballert. Irgendwie sowas hätte ich mir dann mit dieser Waffe auch gewünscht.
Sowas
hat mir tatsächlich gefehlt.
Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist, du hast einen guten Punkt erwischt. Das hat mir auch gefehlt. Das ist richtig.
So ein bisschen mehr Robocop-Herde tatsächlich. Also insofern hätte ich mir die Welt auch ein bisschen, vielleicht hat das Geld nicht gereicht, aber es hätte gepasst, wenn es auch so eine bisschen dystopischere, runtergekommene Stadt, Welt wäre. Night City.
Ja, Cyberpunk 2077. Aber ich brauche nicht dringend immer ein futuristisches Setting in einer Pseudo-Dystopien-Stadt. Ich habe es lieber mal.
Das wäre jetzt ein nettes Extra gewesen, aber ich habe mir gedacht, für den Film hätte es eigentlich gut gepasst, zumal ich das so in Erinnerung hatte aus der Kindheit, dass es alles ein bisschen dystopischer ist. Sei es drum, es reicht mir schon, dass größtenteils immer Nacht ist, aber die Wumme hätte man irgendwie konsequenter noch ein bisschen ausarbeiten können. Also da wurde für mich das Potenzial nicht ganz ausgeschöpft. Hätte ich mir ein bisschen mehr Eier gewünscht.
Und was ich noch zu kritisieren, ich hätte es einfach gern gehabt, wenn da noch ein bisschen höherer Bodycount gewesen wäre. Aber das ist halt...
Stimmt, du hast dafür einen Car-Count.
Ja, das stimmt. Das habe ich aber wirklich.
Sehr hoher Car-Count.
Also ich glaube, an der Anzahl an Explosionen im Film dürfen wir uns nicht beschweren.
Und an der Anzahl der Autos, die entsprechend in Luft aufgehen, auch nicht.
Richtig, das
ist... die Leute in dem Film, die sterben, in Anführungsstrichen, dass sie einfach so ein bisschen wegfliegen von der Wucht und fertig. Ja. Oder ihnen wird eben das Glück aus der Seele gesaugt. Aber ich meine immer noch, dass die wahrscheinlich immer noch leben danach. Wahrscheinlich sind die bloß liegen ein bisschen im Koma. Aber ansonsten werden die wahrscheinlich noch am nächsten Morgen frühstücken können.
Die Gerichtsmedizinin hat ja zu Beginn auch eine Leiche gezeigt im Loch.
Ach ja, stimmt. Es wurde eine Leiche gezeigt. Sorry,
habe ich ganz vergessen. Es ist nicht so witzig, sage ich. Hätte man nicht mit dem Alien reden können und sagen können, hey, du darfst es machen? Bei Obdachlosen?
Ja.
Aber die müssen leben?
Sowas. Ich hätte, wenn ich es gewusst hätte, gesagt, ey, Alien, warte mal.
Widerlicher Deal irgendwie.
Ja, schon, aber ich hätte, glaube ich, dem Alien gesagt, wenn ich wusste, worauf er aus ist. Ey, Moment mal, statt mich abzubauen, komm, wir gehen jetzt zu mir nach Hause und wir schauen erstmal eine Runde, keine Ahnung, Dumm und Dümmer oder irgendeine Comedy. dann lachen wir gemeinsam und schütten auch Endorphine aus.
Ein bisschen Bill Cosby schauen oder sowas, keine Ahnung, dann lachen wir eine Runde.
Okay, aber Moment mal, danach muss dir immer noch irgendwie so ein Viech ins Gesicht gerammt werden.
Ja, aber wenn es richtig macht, dann könnte es doch auch durch die Haut ziehen irgendwie, durch die Nase. Ja, okay.
Also auf jeden Fall, es geht auch ohne Drogenkonsum, ja? Das wäre eine gute Botschaft.
Drogen sind schlecht, Sergej. Drogen sind schlecht. Ganz klar.
Man kann Endorphine auch ohne Drogenkonsum ausleben.
Habe ich immer.
Also insofern könnte man dem Film fast eine schlechte Botschaft anleiten. Die einzige Möglichkeit, an Endorphine ranzukommen, ist über Drogenkonsum.
Absolut. Aber danach kommt der Tod.
Danach kommt der... Okay, aber nur, weil die Endorphine von dem Alien gejagt werden. Wenn das nicht wäre, dann wärst du eigentlich super. Dann wärst du ja total glücklich.
Absolut. Liegst
glücklich und vereinsamt, verelend in der Ecke.
Absolut.
Ja. Okay, egal. Ja, haben wir noch was zu dem Film? Ich meine schon... Ja, gut, im Finale noch. Das Finale ist ja... du guckst mich schon entgeistert an. Das Finale ist ja durchaus irgendwie stark und fast schon routiniert. Denn wo findet so ein Finale statt? Natürlich in einer alten Fabrik. Da so kann man schön alles in die Luft jagen. Und auch hier sieht man wieder so ein, zwei Szenen, wo Dolph Lundgren kurz mal mit dem Fuß zutritt. Aber es ist schon erstaunlich, wie klein der eigentlich wirkt im Vergleich zu Matthias Hues.
Wie groß ist Hues eigentlich?
Ja, Minimum 7,30 Meter.
Ja, schon, oder? Der ist ein Schulzimmer lang. Nee, keine Ahnung, der ist echt riesig, also das ist beeindruckend.
Ja, und der ist, wie gesagt, auch mal ein weiterer kleiner Kritikpunkt. Ich finde ja irgendwie, ich finde jetzt sein Auftreten grundsätzlich erstmal cool, dass er diesen Warlock-Look hat und er sieht ja erstmal angsteinflößend aus, zumal er in der deutschen Synchro, möchte ich sagen, noch angsteinflößender wirkt. Du hast ihn auf Deutsch gesehen, oder?
Ja, habe ich ja.
Ja, auf Deutsch tritt er ja sehr, sehr, sehr autoritär und so furchteinflößend auf. Ich komme in Frieden. So richtig bassreiche, tiefe Stimme. Im O-Ton das komplette Gegenteil. Er haucht, I come in peace.
Okay.
Und zwar die ganze Zeit, auch in der Szene, in der er dann schreit, als er entdeckt, dass ihm seine Endorphine geklaut wurden. Auf Deutsch. Und im O-Ton auf Englisch.
Danke, Sergej, für
also
die...
Auch, Ein tolles Beispiel dafür, wie deutsche Synchronstudios es schaffen, irgendwie einem Filmcharakter nochmal eine eigene Spur, eine eigene Idee hinzuzufügen, die durchaus Sinn macht und nochmal ein bisschen wuchtiger wirkt. Also ich finde auch diese, so platt und dämlich es eigentlich ist, dass er so tief und bassreich stimmt, also so umso besser passt es. Da habe ich als Kind noch irgendwie mehr Ehrfurcht bekommen, als wenn er irgendwie seine Drohungen anhaucht. I come in peace.
Es wirkt auch so überrissen, so dermaßen überdramatisch. Ich fand es eine gute Lösung. Er ist übrigens 1,96 groß.
1,86, doch nicht ganz die 2 Meter.
Naja. Ja, aber es trotzdem, die haben auch noch ihm anderes Schuhwerk gepasst, dass er noch größer ist. Also.
Ja. Fette High
Heels. Buffalos. Das war die 90er.
Ja. Jedenfalls Matthias Huss, also so sehr ich sein Auftreten am Anfang mochte, ich finde, er hat für mich mit der Zeit ein bisschen an Präsenz und Bedrohlichkeit verloren. Er hat teilweise so ein Mimikspiel gehabt, das wirkte teilweise ein bisschen unbeholfen. Und gegen Ende war er für mich eigentlich nicht mehr so eine große außerirdische Bedrohung, sondern einfach nur ein großgewachsener Typ, der hoch springen kann. Aber so ein kleines bisschen verkam er mich gegen Ende, so leicht verkam er für mich Richtung Witzfigur. So ein kleines bisschen.
Ja, klar. Er hat die Bedrohung an den Tag gelegt wie ein Predator.
Genau. Er ist kein Robert Patrick T-1000.
Nein. Dafür ist der Film zu freakig.
Ja.
Da will das vielleicht auch gar nicht sein. Der wollte einfach, ich meine ganz ehrlich, ich komme in Frieden. Ja.
Bumm.
Ich hab gelacht, ganz oft. Bei Predator habe ich weniger gelacht zu Beginn, da habe ich Angst gehabt. Bei dem habe ich gelacht. Ich muss auch sagen, ich habe Dark Angel erst vor 1-2 Jahren zum ersten Mal gesehen.
Du hast erst letztes Jahr zum ersten Mal gesehen.
Letztes Jahr, genau, wir haben schon gepodcastet.
Ja, du hast mir letztes Jahr geschrieben, dass du ihn zum ersten Mal gesehen hast.
Stimmt.
Das weiß ich noch.
Das heißt, ich habe einen anderen, ich ging anders an dieses Werk ran, als wenn es mein Kindergartenfilm gewesen wäre. Schade eigentlich.
Schade. Der hätte gut in dein Beuteschema damals gepasst.
Ja, absolut. Und es hätte auch gepasst, denn der Craig R. Baxley, der hat ja früher auch Regie geführt und dann bei Stuntteams gearbeitet, bei meinen Schulserien, A-Team, Dukes of Hazzard und so weiter. Alles, was ich damals konsumiert habe, hat der Regisseur irgendwie in einer Form mitgearbeitet. Also,
ja,
guter Mann.
Aber übrigens, der letzte Spruch ist wieder etwas, was nur im O-Ton Sinn macht. Ich meine, Dolph Lundgren tritt ja das Alien in das Rohr hinein,
ja,
und macht den letzten Kampfschrei und er sagt noch zum letzten Mal irgendwie, I come in peace. Und was sagt Dolph Lundgren? And now you go to pieces.
Ja.
Und das kann man nicht ins Deutsche retten.
Ich meinte, was Expendables 2, die haben das nochmals geremaked, Rest in Pieces.
Ja.
Ich glaube, die haben, ob es eine Anspielung darauf war, weiß ich nicht, aber sie haben gerade irgend so einen Terroristen in Fetzen geballert und Stallone wirft ihm an den Kopf, Rest in Pieces. Das war ein ganz großes Kino. Das Kino hat gejubelt. Das war toll.
Also den Spruch hat auch Duke Nukem gebracht mal. Hat er bestimmt von Dolph Lundgren oder Stallone geklaut. Von einem vielleicht. Von beiden. Aber im Deutschen macht es auch durchaus Sinn. Ich komme in Frieden und jetzt Ruhe in Frieden.
Ja.
Arschloch am Ende. So, und damals, du hast noch den Ton des Films erwähnt. Der Film nimmt sich nicht ganz so ernst. Und das ist etwas, was ich ein bisschen ankreide. Ich hätte mir tatsächlich doch so, also ich glaube, wenn der Film von einem anderen Regisseur inszeniert worden wäre und trotz Dolph Lundgren hätte er, glaube ich, trotzdem noch besser ernster wirken können. Also ein Robocop oder Terminator, ich meine, das ist so ein bisschen was, wo der Film herkommt.
Ja.
Aus der Schiene, aber versucht doch ein kleines bisschen lockerer zu sein. Und ich hätte mir doch gewünscht, wenn er doch mehr so die Ernsthaftigkeit eines Terminators hat. Weil so, ganz schlimm, die letzte Szene, sie haben jetzt den Endboss in Anführungsstrichen besiegt, alles fliegt in die Luft und sie legen sich alles so in den Arm und spazieren raus und kichern so ein bisschen so, was sie gerade für ein Abenteuer erlebt hat. Das wirkt so ein bisschen so wie Jugendliche, die gerade aus der Disco kommen, sich denken, oh, machen wir das lustig da drin, was macht man jetzt? Ah, gehen wir noch auf einen Absack auf ein Bier oder so.
Was sagst du, ein Partyfilm?
Ich
frage aus dem Grund, der Film hat ein paar Szenen, immer wenn der Killer in dem ersten Drittel des Films zugeschlagen hat, hast du einfach diese Disc fliegen sehen.
Ja.
Und dann hast du gesehen, wie die Leute quasi wegfliegen. Und ich glaube, wenn du ein bisschen besoffen bist, macht das ziemlich Spaß, das zu schauen.
Muss ich mal probieren. Wir können mal über Zoom den Film mit Alkohol probieren zu genießen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das wird ein Ding. Und dann machen wir einen Audiokommentar dazu.
Ja, mal sehen.
Es sind alles Experimente, die hier gerade so mitten beim Sprechen entstehen.
Ja,
Mal sehen, was wir davon in die Tat umsetzen werden. Ansonsten, ja, habe ich, glaube ich, nichts zu dem Film zu sagen. Außer, dass wir noch eine wunderschöne, sehr, sehr zeitgenössische, vielleicht sogar eine der besten 80s Synthie-Musikstücke präsentiert. Also der Film klingt so dermaßen nach 80s und wirklich ist was die Quintessenz dessen, was wir heute unter Retro-Synthie-Sound verstehen, das alles findet man in dem Film.
Also das insofern, war ja Musik von Jan Hammer, hieß er, glaube ich, oder? Das war der Jan Hammer.
Hammer Soundtrack, würde ich nur sagen.
Es war ein Hammer Soundtrack, absolut, absolut. Und also ich hoffe, der Name sagt dir was, Sergej, sonst müssten wir uns trennen, also...
Ja, natürlich, Jan Tenner, der hat doch diese...
Nee, nicht Jan Tenner, der Hammer.
Was müsste ich tun, damit du bei mir bleibst, lieber Dominik?
Den Miami Vice Soundtrack kennen vielleicht.
Okay, dafür müsste ich vielleicht Miami Vice gesehen haben.
Kommt ja vielleicht mal noch, dass du den Pilot
findest. Ja, wir haben ja, unsere Reise soll ja weitergehen nach Knight Rider. Ja,
genau. Nee, der Jan Hammer, der ist bekannt, der Miami Vice Soundtrack ist ganz groß und hör dir einfach mal sein Werk so an, das ist halt ein Synthie-Man.
Könnte mir eigentlich gefallen, weil eigentlich, ich habe so in den letzten zwei, drei Jahren, ich glaube 2017 drum, da habe ich irgendwie sehr, sehr viel von diesem Retro-Kram gehört, von Robert Parker heißt der irgendwie... Ein zeitgenössischer Künstler, der irgendwie den Sound von damals aufgreift.
Okay.
Und das ziemlich gut macht. Also, aber ich sag das als Laie, ich bin jetzt ja nicht einer, der sich da krass auskennt. Aber ich habe eine Zeit lang das irgendwie sehr, sehr gern gehört, dieses Robert Parker-Zeug.
Sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr schön.
Werde ich dir nachher einen Link zukommen lassen, vielleicht quetzt du ja auch. Gerne. Egal. Wie wollen wir den Film abschließend bewerten?
Ja. Soll ich? Ich mach mal.
Bitte.
Ein spaßiger Ausflug zusammen mit Dolph Lundgren und seinem neu gewonnenen Partner durch die Nächte von einer unbekannten Großstadt auf der Jagd nach einem riesengroßen Alien mit krasser Wumme. Sehr viel Explosion, sehr viel Action, wenig Budget, sieht man aber nicht zwingend. Nö. Hat mir sehr Spaß gemacht. Und ich kann da auf jeden Fall den Daumen absolut gerade nach oben schnellen lassen.
Wunderbar. Vor allem interessant, dass du jetzt den Film jetzt nicht so als Kindheitserinnerung hast. Ich habe ja durchaus leicht nostalgische Gefühle mit dem, dass ich ihn damals rauf und runter gesehen habe. Ich habe einmal als Kind gesehen im Fernsehen und dann einmal vor 10 Jahren, glaube ich, einmal auf einer Rundreise und dann eben neulich nochmal. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich mag die Idee des Filmes, ich mag den Soundtrack des Filmes, ich mag die Action-Szenen im Film. Das ist alles gut gemacht. Wie gesagt, man sieht wirklich das geringe Budget ihm gar nicht an. Und vielleicht war er doch ein bisschen teurer als nur die 7 Millionen.
Ja.
Wie gesagt, die 24
Millionen. Ich vermute es schwer.
Aber gleichzeitig merke ich, dass irgendwie Potenzial da war, das nicht ausgeschöpft würde. Ich habe ja schon erwähnt, ich hätte mir eigentlich etwas düsterer gewünscht. Gut, muss nicht unbedingt sein, er hatte eine andere Vision, aber ich fand ihn auch leicht unfokussiert. Mit einerseits irgendwie Buddy-Cop-Movie, gleichzeitig will man irgendwie eine Love-Interest retten und dann muss er noch irgendwie dieses Alien verfolgen irgendwie und das alles in 90 Minuten gepackt. Also ich hätte mir tatsächlich lieber einen schönen, flotten Reise durch die Nacht gewünscht, also ein Film, der in einer Nacht spielt und eine einzige Hetzjagd ist, mit Dolph Lundgren alleine. Ich hätte mir ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit gewünscht, ein bisschen mehr Konsequenz bei der Waffe und das Alien hätte eigentlich auch durchgehend bedrohlicher sein können, nicht gegen Ende so ein kleines bisschen ist er für mich abgeflacht, der Matthias Huss am Ende, darstellerisch. Deswegen gebe ich ihm leider nur einen Daumen zur Seite, obwohl ich ihn auch eigentlich mag. Also ich mag ihn, aber gerade weil ich irgendwie sehe, dass irgendwie noch hätte mehr sein können. Also gerade da möchte ich auch darauf eingehen, das ist ein Film für mich, wo ich mir wirklich auch mal ein Remake wünschen würde. Ein epischeres Remake, wo man, ich meine, du musst dir noch mal schon mal überlegen, du guckst immer so bei Remakes, du darfst nicht vergessen, dass einige der besten Filme aller Zeiten Remakes sind. Scarface war ein Remake. Ja. Das Ding von John Carpenter war ein Remake.
Und erzähl mir doch in den letzten 20 Jahren, welches Remake war wirklich gut?
Los. The Ring.
Ja, also es kommt da mit Horror, da kann ich nicht mithalten.
The Ring und mir fällt es gerade noch nicht so, aber es geht ums Herzblut. Warte mal, wir haben doch das Tanz der Teufel Remake fand ich gar nicht mehr so. Okay, ist wieder Horror. Moment, ich finde hier noch ein gutes Remake.
Was, nur weil das Horror-Genre nichts Neues zusammenbringt, musst du mich jetzt nicht damit quälen.
Jedenfalls, also, wenn du eine gute Idee hast, dann ist es immer wert, sie neu zu verfilmen. So, und wie gesagt, ich könnte mir bei Dark Angel vorstellen, man könnte das ein bisschen epischer machen und ein bisschen zum Beispiel auch zeigen, was es mit dieser Droge auf sich hat, mit den Endorphinen. Man könnte zum Beispiel mal die Welt der Aliens zeigen.
Ja. Okay,
man könnte zum
aber Beispiel dann muss ich kein Remake machen, Sergei, da kann ich eine Fortsetzung machen.
Also, ich glaube, Remakes haben das gleiche Problem wie Fortsetzungen, die irgendwie 10, 20 Jahre später kommen. Es tut letztlich genauso weh, wenn es falsch gemacht wird.
Ja,
Remake oder Fortsetzung.
Wenn etwas falsch gemacht wird, macht alles weh. Wenn einer den Motor falsch in mein Auto wieder einbaut, dann macht es auch weh, wenn ich einen Unfall mache damit. Also,
ja, genau.
Fortsetzung kann aber auch gut sein, aber ich habe, du hast nicht recht, Remakes, 60er Jahre, die glorreichen 7, ich weiß. Ist ein Remake, ist mir schon klar. Aber generell, wenn jetzt Hollywood sich selbst permanent nur noch remaked.
Das ich weiß ja, dass dieses Wort ein Reizwort ist, weil wir eben so wirklich ermüdet sind von schlechten Remakes, die irgendwie nur Kohle machen wollen. Ja,
ich glaube nicht, wenn es einer macht, dann wird es wohl mit wenig Geld geschehen, dann könnte es sogar spannend sein, denn da muss man
sich was überlegen. Ja eben, also du musst dich mal lösen von dem, was du gewohnt bist, wenn Hollywood irgendwie, keine Ahnung, Titanic neu verfilmen würde oder so ein Scheiß. Das braucht kein Mensch, ja, oder wenn gute Klassiker, die eigentlich keines Remakes bedürfen, geremaked werden, das ist das, was wir kennen. Das ist dann einfach scheiße. Aber ich rede davon, wenn es eine gute Idee gibt und die zum Beispiel meiner Meinung nach noch nicht perfekt umgesetzt worden wäre, dann finde ich die Idee eines Remakes völlig legitim. Man muss es halt auch richtig machen. Es ist nur mal schade, dass es viele Leute gibt, die es nicht richtig hinbekommen. Ich ärgere mich auch über sehr viele Remakes. Aber grundsätzlich finde ich die Idee gut. Und wie gesagt, bei I Come in Peace sehe ich das Potenzial. Man könnte zum Beispiel zeigen, lass es Remake-Fortsetzung, ist mir wurscht. Es geht darum, den Stoff nochmal neu aufzugreifen, egal in welcher Form. Aber
Sie könnten einen zweiten Teil machen und dann geht es darum, dass 20, 30 Jahre später wieder ein Alien kommt. Der Dolph Lundgren ist immer noch da.
Ja.
Und am Ende des zweiten Teils entscheiden sich, hey, und jetzt besuchen wir deren Heimatplanet und warten auf Teil 3. Und dann bist du bei Independence Day die Wiederkehr und da hast du genau das Gleiche gehabt.
Ja.
Wir warten immer noch auf Teil 3.
Ich hätte einfach sehr gerne gesehen, was diese Droge eigentlich mit den Leuten macht, wie sie sich auswirkt. Ich würde gerne mal irgendwie die Außerirdischen sehen, die Welt der Außerirdischen, welchen Stellenwert diese Droge dort hat und wie sie konsumiert wird und was für Probleme sie dort anrichtet. Da hätte man sich ein bisschen kreativ austoben können und irgendwie gesellschaftliche Missstände, die wir aus unserer Welt kennen, sie ein bisschen auf einen außerirdischen Ort übertragen können. Also da wäre richtig was drin gewesen. Und dann hätte man auch noch wirklich diese Wumm wieder einbringen können, die noch ein bisschen konsequenter in ihrem Gewaltgrad sie hätte ausspielen können. Also ich sehe da noch sehr, sehr viel Potenzial bei dem Stoff. Und daher wünsche ich mir ein Remake-Sequel, was auch immer. Ich möchte mir einfach ein Wiederaufgreifen des Stoffes.
Ich kenne ein Prequel, wo man sieht, wie der kleine Matthias Hüß damals auf seinem Alien-Planeten zum bösen... Mit
den Kindern irgendwie den Schädel aufbricht und den am Spielplatz und den die Adolfine aus dem Kopf saugt.
Genau, das will ich sehen.
Wobei, ich glaube, mit seinen Mitschülern macht man das nicht, weil man wahrscheinlich als Alien produziert man keine Glückshormone und deswegen muss man ja auf die Erde. Und ich wette, das Alien ist ja nicht auf der Erde gewesen, um so zu spielen. Ne?
Stimmt, aber ja. Es gibt unzählige Möglichkeiten für ein ganzes Franchise, das der Sergei und ich jetzt hier gedraftet haben. Und vielleicht wird es ja mal noch umgesetzt. Ich würde jetzt aber keinen Penny drauf wetten, Sergei.
Ich würde darauf nicht verwetten, aber ich schreibe mal James Cameron an, vielleicht
bitte er in dem Stoff. Bitte, da hat sicher Zeit, der macht eh nichts Gescheites momentan. Ich habe noch eine Frage an dich. War das jetzt Dolph Lundgrens bester Film?
Also ich möchte jetzt da eigentlich fast schon keine Aussage treffen, weil ich noch ein paar Dolph Lundgren Lücken zu schließen habe. Vor allem, ich bin ja vor allem sehr, sehr blank, was irgendwie alle Actionstars angeht und deren jüngstes Schaffen. Von daher, ich möchte aber sagen, dass es schon sein herausragendster ist. Also, ja doch, also das ist schon einer von denen, die man so in einen Atemzug nennen kann. So, das sind so die fünf Lundgren-Filme, die man gesehen haben muss. Da ist der mit dabei, zusammen mit Showdown Little Tokyo und
Universal Soldier.
Ja, okay, wenn du so alle Auftritte mitzählst, dann den auf jeden
Fall. Okay, also, Entschuldigung, Universal Soldier ist nur schon ein Auftritt, das ist die zweite Hauptrolle. Also
ist die zweite Hauptrolle.
Also, ja. Muss man schon sagen. Ich finde noch, sein Silent Trigger fand ich noch ganz stark, aber das ist eher ein Kammerspiel als ein großer Kracher.
Schwierig. Ist doch in Ordnung. Ist doch in Ordnung. Ja, den möchte ich mir jetzt angucken. Ich mag Kammerspiele.
Den musst du mal sehen. Musst du mal sehen.
Schon habe ich wieder einen Film mehr auf meiner Watchlist.
Aber den, ich denke mal, da werden die vor unserem lieben Filmforum Liquid Love einige beipflichten. Schau mal Silent Trigger.
Silent Trigger ist im Kopf notiert.
Ungeschnittene Fassung, bitte.
Okay. Du hast einen größeren Überblick. Wie sagst du, wie macht sich das Werk im Övre eines Lundgren?
Ja, ich glaube, du hast es ziemlich gut gesagt, ein Top 5 auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt, was ist sein bester Film? Und das ist was mich schon die ganze Zeit quält eigentlich, seit ich geboren bin. Was ist
Dolph? Gibt Lundgren es so den einen Film, den einen Lundgren-Film? Gibt es so, was dem Van Damme sein Bloodsport ist, was dem Steven Seagal sein Alarmstufe Rot ist, was dem Schwarzenegger sein Terminator ist? Ich meine, ja. Er wird als Rolle immer auf Ivan Drago zu reduziert.
Aber das ist für ihn, ich glaube, für ihn ist ganz okay, das zu sein, aber ich finde Showdown in Little Tokyo. Ich glaube, wenn wir einen nennen müssen, und das ist effektiv der neueste, den ich von ihm gesehen habe, also der letzte, den ich von ihm gesehen habe, war schwer zu bekommen, dieses Teil, und ich denke, das ist schon sein 90er Jahre Vorzeigewerk, bei dem er nicht neben Van Damme agiert hatte. Also ich denke, Showdown Little Tokyo ist schon...
Ja, den hast du ja auch neulich erst aufgefrischt.
Genau.
Oder erstmals gesehen. Den müsste ich auch mal wieder sehen, schon lange her, aber der die eine Szene, you've got the biggest dick I've ever seen,
ist ja, schon... Ja, das gefällt dir, das ist ihm schon klar.
ich hätte es auch gerne gesehen.
Was für eine Episode.
Kurz, Themenwechsel, Moment, Action Remakes aus der modernen Zeit, Mad Max, Fury Road, 2015.
Und das ist ein Remake?
Ja, es ist eine Fortsetzung.
Aber es ist kein Remake.
Es ist mehr Remake als Fortsetzung. Wenn es eine Fortsetzung wäre, würdest du auch Mel Gibson sehen.
Es ist kein Remake.
Es ist für mich ein Remake.
Nee.
Es ist eine
neue Geschichte in der Welt des Mad Max.
Meinetwegen, aber meine These ist, egal ob Remake oder Sequel oder das, was du gerade genannt hast, es wurde quasi ein bekannter Film oder eine bekannte Film-Franchise neu aufgegriffen in der Neuzeit, nachdem irgendwie seit Jahrzehnten dort nichts passiert ist. Und mit diesem Film passiert für gewöhnlich, egal ob Sequel, Remake oder sonst was oder Prequel ist, passiert passiert oft Mist. So.
Sie haben Predator-Franchise. Sie haben das Terminator-Franchise. Sie hat das Star Wars Franchise.
Alles das Gleiche. Ja, eben. Und insofern sage ich, und die Star Wars Filme waren eindeutig Sequels. So.
Das waren Sequels, ja.
Eben. Und ich sage nur, es ist egal, ob es ein Remake, ein Sequel ist, es ist das Wiederaufgreifen von altem Stoff, das man irgendwie der Neuzeit angeht. Und da kommt meistens Müll raus. Ja. Es gibt Ausnahmen, wie eben Mad Max Fury Road. Und deswegen versuche ich reagiere nicht ganz so gereizt auf das. Ich benutze immer das Wort Remake als Oberbegriff für all das. So, und wie gesagt, eine gute Idee darf immer verfilmt werden, wenn jemand mit Sachverstand daran geht.
Wie
so.
Die Produzenten von Cobra Kai.
Ja, schau, da hast du ein positives Beispiel von einem
Was die machen,
Sequel.
Ist großartig. Und ich bin immer noch der Meinung, das ist die beste Fortsetzung eines Franchises, die es je gegeben hat. Punkt.
Ich möchte dir nicht widersprechen, aber die drei Folgen, die ich gesehen habe, die waren auf jeden Fall gut. Und ich müsste es mal weitermachen. Eigentlich müsste ich damals.
Ja, da musst du aber noch Karate Kid 1, 2 und 3 schauen. Also 2 und 3 hast du, glaube ich, nicht gesehen, oder?
Doch, 2 habe ich auch gesehen.
3 auch?
3 habe ich nicht gesehen.
Musst du noch kurz, das wird noch relevant werden für die nächsten Staffeln.
Ich frische noch 3 auf und vielleicht sogar noch 4 mit Michael Ironside.
Ja, bitte. Ja, doch müsste man vielleicht. Vielleicht kommt die Tante auch noch vor, das kann schon sein, die Hilary Swank.
Salma Hayek wollte ich sagen, Hilary Swank, genau. Ja. Oh ja. Gott, wo sind wir jetzt da hingekommen? Wir können gerne noch viel Off-Topic sprechen, aber vorher müssen wir noch kurz unser Quiz auflösen mit dem anderen Engel. Ein Engel, der da sagt, wax on, wax off. Ich hätte eigentlich tatsächlich erwartet, dass du aufspringst und sagst, ach ja, komm, Serge, komm mir doch nicht mit so einem billigen Scheiß.
Es ist schon länger her, als ich den gesehen habe. Und in wie vielen Filmen kommen Engel vor? Das muss Dogma sein.
Richtig. Ich bin stolz auf dich.
Yeah. Aber ich kann mich nicht mehr an den Spruch, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Mit einer Souveränität hat das gemacht, ja.
Ja, nee, es war nicht souverän. Ich habe ihn irgendwie innedruckt. Ich habe ihn über die Linie gedrückt irgendwie.
Ach so.
Wie viele Filme kommt Engel vor? Und ich dachte, dieser Bruno Ganz-Film kann es nicht gewesen sein, dieser Wim Wenders-Teil.
Ich habe kurz überlegt, ob ich irgendwie den Engelfilm mit Paul Hogan nehme. Da kommt Paul Hogan als Engel.
Oh Gott, nee.
Oder es gibt doch, glaube ich, eine Variante mit John Travolta, wo auch irgendwie ein Engel ist.
Oh Gott. Oder Ghost-Nachricht von Sam, das ist ein Geist, das ist nicht das Gleiche. Einer meiner Lieblingsfilme, muss ich sagen. Ich liebe die Werke von Kevin Smith generell.
Und, ja, genau deswegen habe ich ja erwartet, dass du.
Aber das ich auch, kann mich nicht an die Szene gerade erinnern. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, interessant. Das ist irgendwie eine der wenigen Szenen, an denen ich mich erinnere.
Ich muss ihn auffrischen.
Aber das geht auch, ich glaube, darum, weil ich das mal extern gehört habe. Da hat jemand irgendwie extern irgendwie die Szene herausgearbeitet und da hat sich's irgendwie auch nochmal gefestigt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das im Deutschen auch entsprechend mit Auftragen und Polieren gerettet oder korrekt übersetzt wurde.
Ich weiß es eben, ich habe den sicher 10 Jahre nicht mehr gesehen. Und aber ich muss sagen, Dogma, mein bester Freund, hat mich damals mit ins Kino geschleppt und ja, ich habe von Kevin Smith zuvor nichts gesehen. Er aber schon. Und ich habe Dogma gleich geliebt und habe danach die ersten 3 Filme waren es damals, Clerks, Mallrats.
Chasing Amy und Mallrats.
Chasing Amy, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, von wegen. Ich mag romantische Filme nicht. Chasing Amy ist ganz großes Kino. Einer der größten.
Wann hast du ihn zuletzt gesehen?
Ja, 8 oder 10 Jahre her.
Ja, ich wollte nur sagen, weil es gibt einen meiner Lieblingsfilm-YouTuber, der Patrick Willems, Amerikaner. Der ist Filmemacher auch und der geht die Filme irgendwie sehr, sehr aus der Filmmachersicht an, aber der schafft es irgendwie sehr perfekt. Du hast immer eine Ahnung, du verstehst absolut, wovon er spricht und du kannst ihm wirklich so sagen, ja, stimmt, da hast recht, das ist ein guter Punkt. Und er ist auch sehr, sehr großer Kevin-Smith-Fan gewesen, hat die Filme irgendwie 10, 20 Jahre nicht mehr gesehen und hat mal komplett alle aufgefrischt und so ein halbstündiges Video gemacht über alle Kevin-Smith-Filme und wie sie im Jahre 2020, also do they hold up, also sind die im Jahre 2020 immer noch relevant oder so? Das war das Thema. Das war eine sehr interessante Abhandlung von einem Filmemacher, der die Filme nochmal bewertet. Ich kann es dir nur empfehlen, das Video.
Patrick Willems.
Kevin Smith.
Ich habe erst gerade ein Buch, also letzten Sommer habe ich ein Buch gelesen über die ersten 3 Filme von Kevin Smith. Ich habe noch das zweite Band habe ich auch noch hier. Und das ist ein guter Punkt. Da muss ich mich nochmal einlesen, richtig. Ja. Denn ich finde immer noch, das Zeug funktioniert immer noch. Ich habe erst gerade vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr haben wir beste Freunde und ich wieder haben den neuesten Jay in Silent Bock, Silent Bob. Das Silent Bock, Mann. Das Silent Bob Strike Back 2 haben wir gesehen. Und hat immer noch funktioniert für uns.
Ey, ich bin ja sehr großer Fan von Clerks 2. Also
ich mag den
sehr, sehr gern. Ich habe den so oft, ich kann den auf Englisch und auf Deutsch, glaube ich, auswendig mitsprechen. Der Lister Fiend, der Piepmatz Peter. Nee, Pillow Pants war der Piepmatz Peter.
Ja. Das völlig unterschätzte Fortsetzung auch.
Also Clerks
2 ist völlig unterschätzt und
der kommt auch sehr oft erstaunlich schlecht weg. Ich finde ihn doch besser als im ersten Teil, ganz ehrlich.
Ja, ist in Farbe.
Das muss ich nochmal erwähnen. Ich habe damals Clerks 2, ich habe ein Review von Vince gelesen. Du kennst ja unseren großen Forenkollegen, den Vince. Natürlich. Und in seiner Kritik hat er die Szene erwähnt, in der Star Wars und Herr der Ringe gegeneinander aufgespielt werden. Und er meinte, es ist eine der großartigsten Herr der Ringe-Verarsche, die er jemals in einem Film gesehen hat. Und ich habe nur aufgrund dieser Szene, da ist mir aufgefallen, Mist, ich habe noch nie Herr der Ringe gesehen. Ich habe nur aufgrund dieser Szene in dieser Kritik von Vince, habe ich mal eben schnell Herr der Ringe 1 bis 3 nachgeholt. Nur um mich auf Clerks 2 vorbereiten zu können, auf diese eine Szene.
Sehr schön, sehr schön. Das ist aber gut. Ich hoffe, du hast Herr der Ringe nicht bereut.
Nee, habe ich nicht. Ich finde Herr der Ringe cool. Ich finde es gut. Ich bin jetzt nicht so der Überfan, der einmal im Jahr mit Hobbit-Schuhen durch die Innenstadt läuft. Aber
ich auch nicht übrigens.
Ich habe auch nicht probiert, irgendwie mir ein Haus im Hobbit-Style irgendwie aufzubauen oder sowas.
Wir haben es in Deutschland, ja, glaube ich, auch nicht. An Weihnachtstagen haben wir es ja gemacht. Wir haben Herr der Ringe 1, 2 und 3 geschaut.
Ja.
Und das, du nach 3 Filmen, je 3-4 Stunden, ich habe die Extended Versions, da bist du platte. Da kannst du kein Hobbit mehr sehen. Das war zu viel.
Ach ja, ich habe ja tatsächlich Hobbit 3 habe ich bis heute ausgespart. Den dritten Hobbit.
Ja. Ja, ich verstehe.
Schande über mich?
Nö.
Kann man verstehen, ne?
Okay. Ja, du kannst dir wesentlich Schlimmeres antun, aber die Hobbit-Trilogie, was für ein Bogen von Lundgren zum Hobbit, war schon eine Enttäuschung.
Über Kevin Smith.
Wenn du von Herr der Ringe kommst und du schaust dir die Hobbit-Filme an, dann bist du visuell einfach mal enttäuscht. Denn da fehlt einfach dieser Bombast, diese großartigen Landschaften von Neuseeland, die haben sie, ja. Das meiste war Studioarbeiten, das war sehr enttäuschend.
Ja, aber auch das würde ich zählen unter dem Bereich irgendwie Remake, in Anführungsstrichen. Man hatte einfach Bock, irgendwie das Thema nochmal aufzugreifen, Mittelerde und Hobbits und komm, da kann man nochmal ein bisschen Geld rausquetschen.
Ja, also ganz ehrlich, von mir aus könnten sie noch 20.000 Mittelerde-Filme machen, habe ich kein Problem damit, aber es kommt ja eine Serie, eine TV-Serie kommt ja, von Amazon Prime, glaube ich. Oder von Amazon produziert. Und ich bin nicht ganz sicher, was der Stoff da sein wird. Ob sie das Silmarillion, wie das heißt, verfilmt werden. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Aber teilweise muss man Dinge auch stehen lassen, wie sie sind.
Genau.
Siehe mal,
Herr der 2 und 3. Herr der Ringe wird man nicht toppen können. Und an Herr der Ringe kommt auch Dark Angel nicht ran.
Schwierig, knapp.
Schwierig, aber es ist nah dran.
Ganz knapp. So.
Ey, da haben jetzt ganz schön hier Off-Topic-Gefühle hier.
Absolut.
Aber ich wusste, dass ich mit Kevin Smith da nochmal so ein kleines Fass öffne.
Absolut, so. Ja.
Aber ich empfehle dir nochmal das Video von Patrick Williams. Interessiert mich sehr, wie du es dann siehst, weil vielleicht denkst du auch, oh, Moment mal, vielleicht sind die Filme heutzutage wirklich nicht mehr so, wie sie damals waren. Keine Ahnung.
Schick mir mal rüber.
Schick ich mal rüber und ansonsten sei unseren Zuhörern da draußen noch einmal empfohlen, auch mal die Seite actionfreunde.de zu besuchen, auf der wir tolle Top 10s oder Top 25 der besten Actionfilme haben. Wir haben wundervolle Schreiber, wie eben den Vince, wie eben den McClane, wie eben den Nachtwächter, die allesamt tolle Texte verfassen.
Den Freeman.
Den Freeman haben wir noch, der auch seinen YouTube-Kanal hat und tolle Filme bespricht. Aktuell, zuletzt hat er hier Fabricated City, dieser koreanische Actionstreifen, den ich mir jetzt auf die Liste gesetzt habe, den möchte ich nochmal gerne sehen. Und ja, besucht die YouTube-Seite von Freeman, actionfreunde.de, und besucht actionfreunde.de, geht ins Liquid Love Forum, und Instagram haben wir, glaube ich, auch, oder? Das weißt du besser als ich.
Wir haben Instagram, Actionfreunde heißen wir da. Man darf uns auch gerne schreiben, wenn ihr mal einen Wunsch habt, was ihr gerne besprochen haben wollen würdet. Vielleicht werden wir es mal machen. Ich habe erst gerade eine Liste gestartet, genau. Sergej.
Aber bitte bleibt fair und bitte sachlich argumentieren. Wenn ihr euch uns mal was an den Kopf knallen wollt, bitte kommt in Frieden und nicht poltern.
Nicht Endorphine aussaugen, aber in Frieden kommen.
Bitte, ihr solltet Endorphine zuschütten, indem ihr uns lobt.
Genau.
Oder sachliche Kritik gibt. Das schüttet auch das eine oder andere Endorphin aus.
Gerne, ja. Wir freuen uns auch gern. Sehr toll.
Insofern bin ich Sergej gewesen.
Ich war der Dominik.
Und wir sagen Tschüss aus und Servus.
Bye. Woo!